Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Offenbarung 21, Vers 6. Und vielleicht wundert sich mancher, warum das nicht hier hängt, die Jahreslosung. Das hat damit zu tun, dass unser Jahresthema sich vom Prochristenthema her ableitet, Suchen und Finden. Unser Motto dieses Jahr oder unser Schwerpunkt oder Anliegen ist, dass suchende Menschen Gott finden. Deswegen Prochrist, deswegen der Glaubenskurs, Emmauskurs, Suchende sollen finden. Wobei die Jahreslosung auch so in diese Richtung geht. Ja, es ist ein schönes Wort, diese Jahreslosung, sehr anschaulich. Eine wunderbare Einladung, wer dürstet, wird Wasser des Lebens bekommen. Auf den ersten Blick, habe ich gedacht. Ich weiß nicht, wie ihr diese Jahreslosung versteht, was ihr unter diesem Lebenswasser versteht und wie man das trinkt. Je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr Fragen kamen mir als gute Gedanken. Durst meint wohl Lebensdurst, ja. Und das lebendige Wasser von Gott stillt diesen Lebensdurst. Und dieses Wasser gibt es umsonst, sagt Gott. So kann man das verstehen. Und dann denken wir vielleicht gleich an diese Geschichte von der Frau am Brunnen, die in der Hitze des Tages dort Jesus getroffen hatte. Und Jesus bot dieser Frau lebendiges Wasser an. Die Frau hatte Lebensdurst, so sagen wir. Sie war 5-mal geschieden und mit dem Mann, mit dem sie jetzt zusammen war, lebte sie nur so einfach zusammen. Das heißt, diese Biografie, diese gescheiterten Beziehungen und das Angebot vom lebendigen Wasser lässt schnell diesen Schluss zu. Die Frau konnte ihren Lebensdurst nicht stillen. Nach 5 Männern hatte sie immer noch Sehnsucht nach mehr. Und jetzt kommt Jesus und bietet ihr lebendiges Wasser an, der ihren Durst nach Leben endlich stillen soll. So versteht man das. Aber stimmt das wirklich? Hatte die Frau wirklich Lebensdurst oder konnte sie einfach nicht kochen und die 5 Männer haben sie weggejagt? Kann doch auch sein. Wir wissen es nicht. Oder vielleicht war, ja, ist Spaß, aber vielleicht war sie beziehungsunfähig. Vielleicht war sie psychisch krank und es klappte einfach nicht. Es gibt ja solche Menschen, die nicht geschaffen sind für Beziehungen. Wir interpretieren das in diese Geschichte hinein, dass die Frau Lebensdurst hatte. Aber wir kennen die Gründe faktisch nicht, die für das Scheitern ihrer Beziehungen verantwortlich sind. Die Frau dachte bei Lebenswasser nicht an ihren Lebensdurst, sondern ganz praktisch, Zauberwasser, ich muss nie mehr trinken. Ich brauche nie mehr an diesen blöden Brunnen gehen. Das war ihr Verständnis von Lebenswasser. Und wenn es nun wirklich um Lebensdurst ginge, wie erklärst du einem Nichtchristen, wie Gott seinen Lebensdurst stillt? Wie würdest du es das erklären? Man kann sagen, ja, Gott stillt deinen Durst nach Leben. Aber wenn er sagt, ja und wie? Was muss ich trinken? Wo kriege ich das? Wie schaut das aus? Oder wie beschreibst du, wie Gott deinen Lebensdurst stillt, wenn Gott hier das spricht? Wer Durst hat, soll trinken. Ich glaube, hier geht es um mehr als nur Lebensdurst und Erfüllung. Und so habe ich einige Fragen an diese Jahreslosung gestellt und möchte mit euch zusammen nach Antworten suchen. Einfach die Frage, was ist das Wasser des Lebens überhaupt? Wasser ist ja nur ein Bild. Wir müssen ja nichts trinken. Und für was steht das Wasser? Was ist Wasser im geistlichen Sinne? Und dann, wo ist die Quelle? Bei Gott sagt man schnell, schön. Aber wie komme ich jetzt an dieses Wasser dran? Gott ist nicht sichtbar. Wie geht das? Und wenn, wie trinke ich dann aus dieser Quelle? Was muss man also ganz konkret machen, um an dieses Wasser zu kommen? Und wenn man es getrunken hat, bildlich gesehen, was bewirkt das dann in meinem Leben? Und dann dieser Zusammenhang mit der Offenbarung, steht ja ganz am Ende der Offenbarung, Kapitel 21, die Frage, wann gibt es dann dieses Wasser? Und wem gilt diese Einladung? Diesen Fragen möchte ich mit euch nachgehen. Die Jahreslosung steht am Ende der Offenbarung, am Höhepunkt sozusagen. Und wenn die Offenbarung wie eine Bergwanderung ist, wenn man sich das wie so eine Bergwanderung vorstellt, dann sind wir in Kapitel 21 am Gipfel oben angekommen. Der Gipfel, der Höhepunkt ist erreicht. Jetzt wird nur noch geschildert, wie es da oben dann so ausschaut. Das Böse ist vernichtet, alle Menschen, die nicht zu Gott gehören, sind weg. Und jetzt beginnt etwas Neues. Eine neue Schöpfung ist angebrochen. Der erste Moment einer neuen Welt. Johannes schildert das so. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein, und er wird mir Sohn sein. Betrachtet man jetzt die Jahreslosung in diesem Zusammenhang, dann bekommt diese Jahreslosung, dieses Wort, eine ganz zentrale Bedeutung. Wir befinden uns hier am Ende der Heilsgeschichte. Alles ist fertig. Die vollkommene neue Schöpfung ist da. Die ganze Heilsgeschichte, angefangen von Paradies, Verrat, Trennung von Gott, Abraham, Israel, Propheten, Jesus, Gemeinde, Antichrist, Endzeit, es ist alles fertig jetzt. Diese ganze lange Geschichte ist jetzt abgeschlossen. Gott ist mit seinem Heilsplan ans Ziel angekommen. Wir sind sozusagen am Höhepunkt der Heilsgeschichte angekommen. Und jetzt folgt nur noch die Beschreibung dieser neuen Welt. Das heißt, die Jahreslosung ist sowas wie das Ziel. Das Trinken aus der Quelle des Lebens ist das Ziel oder sozusagen die Vollendung, könnte man auch sagen. Schaut man weiter, Kapitel 22, lesen wir von diesem Leben. Er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes, mitten auf ihrer Straße und auf den beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens. Die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht, und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Dieses Wasser des Lebens wird ein Strom, was von dem Thron Gottes ausgeht. Und dieser Strom ist ein zentrales Element in dieser neuen Schöpfung. Da geht es mehr als um ein erfülltes Leben. Da geht es um mehr, dass Lebensdurst gestillt wird. Und kommen wir zurück zur Jahreslosung wieder. Hier spricht Gott selbst. Auch das finde ich sehr bezeichnend. Es ist das erste Mal in der Offenbarung, dass Gott sich selbst zu Wort meldet. Und wenn Gott sich selbst zu Wort meldet, dann muss das eine ganz enorme Bedeutung haben. Jetzt sprechen nicht mehr irgendwelche Sprecher, Engel oder Jesus, jetzt spricht Gott selber, meldet sich zu Wort und sagt, das heißt, der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Ich lese hier den zentralen Willen Gottes für unser Leben. Durstige sollen aus der Quelle lebendigen Wassers trinken. Umsonst. Das ist das Ziel. Das ist der Wille Gottes für unser Leben. Das Ziel der Heilsgeschichte. Und vom Anfang an lief alles auf dieses eine Ziel zu. Leben aus der lebendigen Quelle. Aus Trinken des lebendigen Wassers. Das ist Gottes großer Wille. Und als dieses Ziel erreicht ist, meldet sich Gott zu Wort und sagt: Es ist geschehen. Alles hat sich erfüllt. Aber was meint Gott jetzt mit diesem lebendigen Wasser? Was ist dieses Wasser des Lebens? Der Begriff lebendiges Wasser kommt öfter in der Bibel vor, immer wieder eigentlich, und meint zunächst ganz einfach fließendes Wasser. So heißt es zum Beispiel im Alten Testament, in den Reinigungsvorschriften, gewisse Dinge müssen unter fließendem Wasser, unter lebendigem Wasser gereinigt werden. Also fließendes Wasser ist lebendiges Wasser, kein stehendes. Im Buch Jeremia wirft Gott seinem Volk eine doppelte Sünde vor. Und er sagt: Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben. Löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Interessant, hier bezeichnet sich Gott selbst als Quelle lebendigen Wassers. Was heißt das dann für die Jahreslosung? Das heißt auch dann, Gott gibt dem Durstigen von sich selbst. So klingt es auch in Jesaja 12 in einer Verheißung. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin voller Vertrauen und fürchte mich nicht, denn der Herr ist meine Stärke und mein Loblied. Er ist mir zum Heil geworden. Und mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Also zunächst heißt es in Vers 2, Gott ist mein Heil, Gott ist das Heil. Und in Vers 3 heißt es, dass wir aus diesem Heil, also aus Gott, schöpfen werden. Das heißt, es wird aus Gott selbst geschöpft werden. Ich komme daher zu dem Schluss, Gott selber ist das Wasser des Lebens. Gott gibt aus sich das Leben. Das heißt, es geht also um Gott selbst. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie Erfüllung finden oder Lebensqualität verbessern, sondern es geht zentral um Gott. Dann hatte Jesus dieser Frau am Brunnen nicht einfach nur Erfüllung angeboten, sondern Gott selbst. Er hat ihr Gott angeboten. Und darauf läuft diese Geschichte ja letztlich auch hin. Nämlich am Ende, am Höhepunkt dieser Geschichte, offenbart sich Jesus und sagt, ich bin's, ich bin der Christus. Das heißt, es geht um eine Person, nicht um Erfüllung. Gott hat sich hier offenbart in Jesus Christus. Und die Frau hat Christus gefunden. Und nicht nur etwas, was ihren Lebensdurst stillt. Es geht um Gott selbst. Und nicht um das, was er uns geben kann. So beschreibt es David im Psalm 42. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele nach Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Oder Psalm 63. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. Das heißt, David möchte hier nicht irgendwas von Gott haben, sondern er hat Sehnsucht nach Gott selbst. Er hat nicht Sehnsucht nach Erfüllung, sondern Sehnsucht nach Gott. Es geht also nicht darum, dass Gott uns irgendwas gibt, was uns vielleicht Erfüllung schenken könnte, sondern es geht um Gott selbst. Bei ihm ist die Quelle. Aus ihm kommt Erfüllung. Aber wie macht man das jetzt ganz konkret? Wie bekomme ich diese Erfüllung aus Gott? Wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man aus Gott schöpfen, sozusagen? Da hilft uns jetzt Jesaja 44 weiter. Gott spricht von einer neuen Zeit. Und dann sagt er, denn ich gieße Wasser auf das Durstige, rieselnde Bäche auf das trockene Land. Ich gieße meinen Geist über deine Nachkommen aus, meinen Segen über deine Kinder. So typisch alttestamentlicher Satz. Es wird in zwei Aussagen das Gleiche ausgesagt. Zunächst als Bild und dann real. Das heißt, Gott gießt Wasser auf das Durstige. Und dann erfahren wir, was dieses Wasser ist, nämlich sein Geist. Gott gießt den Heiligen Geist auf die Nachkommen Israels, auf ein ausgetrocknetes Volk. Und das hat sich Pfingsten erfüllt. Davon sprach Jesus schon in Johannes 7. Wer an mich glaubt, von des Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Also ich finde, hier steht es ganz klar, das lebendige Wasser ist der Heilige Geist. Gottes Geist, der Heilige Geist, ist das lebendige Wasser, das Wasser des Lebens. Und übertragt man das jetzt auf die Jahreslosung, auf diese Aussage, dann könnte das ohne Bildwort vielleicht so klingen. Gott spricht, ich will dem Durstigen geben aus mir, meinen Geist umsonst. Gott sagt, ich will dem Durstigen geben aus mir meinen Geist umsonst. Und das ist die Vollendung der Heilsgeschichte. Wir erinnern uns, als Gott den Menschen geschaffen hatte, da heißt es, er hauchte seinen Geist in den Menschen hinein. Und dadurch wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele. Und dann hat Gott gesagt, ihr werdet sterben, wenn ihr von diesem Baum der Erkenntnis esst. Und sie haben gegessen, aber sie sind nicht tot umgefallen. Es ist was viel Schlimmeres passiert. Sie haben Gottes Geist verloren. Dieser Geist Gottes stellte diese enge, unmittelbare, intime Beziehung zwischen Gott und Mensch dar. Und das ging verloren. Sie wurden getrennt von dieser engen Gemeinschaft mit Gott, die durch diesen Geist dargestellt war oder erlebt wurde. Und bis Pfingsten, durch das ganze Alte Testament hindurch, kam der Heilige Geist immer nur vereinzelt auf einzelne Menschen. Mose, David, Propheten. auch im Neuen Testament am Anfang, waren es immer nur Einzelne, die diesen Geist Gottes hatten und diesen ganz engen Draht zu Gott sozusagen. Erst am Pfingsten hat sich diese alte Verheißung aus Joel 3 und aus Jesaja 44 erfüllt. Da hat Gott seinen Geist ausgegossen auf alles, auf dieses dürre Volk. Und wie passt das jetzt zur Offenbarung? Hat sich an Pfingsten schon erfüllt, was Gott in der Offenbarung ausspricht? Ja und nein, würde ich sagen. Seit Pfingsten ist es möglich, dass Menschen den Heiligen Geist bekommen. Aber Paulus schreibt auch davon in Epheser 1, dass der Heilige Geist eine Anzahlung ist. Das heißt, die volle Erfüllung steht demnach noch aus. Das gibt es dann hier bei der Vollendung, wenn die neue Welt angebrochen ist. Ich stelle mir das so vor. Wer umkehrt und an Jesus glaubt, der empfängt den Heiligen Geist. So sagt es Petrus in der Pfingstgeschichte. Kehrt um und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Dann hat man dieses lebendige Wasser sozusagen in sich. So wie Jesus sagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Die volle Erfüllung aber wird erst in der neuen Welt sein. Dann werden wir, so stelle ich mir das vor, mit Gottes Geist durch und durch durchtränkt sein. Und damit ist die Heilsgeschichte vollendet, wenn wir nicht nur ein bisschen Gott in uns haben, sondern vollkommen mit Gott erfüllt und ausgefüllt sind durch seinen Geist. Dann sind wir mit Gott vereinigt, so wie es ursprünglich gedacht war. Dann ist dieser Zustand, wie er im Paradies ursprünglich gedacht war, wiederhergestellt. Das ist Erfüllung. Das heißt, ewiges Leben ist nicht einfach ein Leben, was nie mehr aufhört, sondern ewiges Leben heißt durchtränkt sein mit Gott, erfüllt mit Gott durch und durch. Das ist ewiges Leben. Durchtränkt sein mit Gott, erfüllt mit Gott vollkommen. Und Gott selbst ist die Erfüllung. Jetzt wissen wir, was das Wasser des Lebens ist. Es ist der Heilige Geist. Wir wissen, wo die Quelle ist, wo wir es bekommen. Wer umkehrt zu Gott, an Jesus glaubt, der empfängt den Heiligen Geist. Wir wissen, wann es das gibt, nämlich jetzt schon. Das heißt, wir haben jetzt schon den Heiligen Geist in uns, Gott in uns. Das ewige Leben hat jetzt schon begonnen, finde ich faszinierend. Wir haben jetzt schon ewiges Leben, weil Gott in uns ist. Wir haben diese tiefe Verbindung mit Gott. Aber die vollkommene Erfüllung steht noch aus. Und daher schreibt Paulus dann auch im Epheserbrief Kapitel 5, lasst euch immer wieder erfüllen. Also der Pegel dieser Erfüllung schwankt. Deswegen lasst euch immer wieder erfüllen. Und deswegen auch diese Aufforderung, wer durstig ist, soll kommen. Also es soll wieder Durst geben. Wir sind noch nicht vollendet erfüllt. Daher gilt diese Einladung auch jetzt. Wer Durst nach mir hat, dem gebe ich den Geist aus mir. Und am Ende der Offenbarung wird diese Einladung nochmal ausgesprochen. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, der nehme Wasser des Lebens umsonst. Das ist jetzt wirklich ganz am Ende der Offenbarung. Und jetzt ist sozusagen die Gemeinde angesprochen. Alle, die die Offenbarung lesen, also wir, das gilt jetzt ganz zentral uns, nämlich dem Leser der Offenbarung. Und da spricht der Heilige Geist, komm. Und die Gemeinde, das ist die Braut, spricht auch, komm. Das bedeutet, diese Einladung, sich mit dem Geist Gottes erfüllen zu lassen, gilt ständig. Immer wieder. Der Heilige Geist lädt uns immer wieder ein. Die Gemeinde lädt ein, sich mit dem Geist erfüllen zu lassen. Einmal wir selber als Gemeinde sollen uns einladen, aber auch die Gemeinde lädt die Durstigen draußen ein, sich mit dem Geist erfüllen zu lassen. Und anscheinend hören nicht alle diese Einladung, weil es heißt, wer sie hört, also wer sie angenommen hat, diese Einladung, soll auch wiederum andere einladen, sich mit dem Geist erfüllen zu lassen. Wer Verlangen nach dem Heiligen Geist hat, der soll kommen. Wer Durst nach Heiligen Geist hat, der soll kommen. So ist das zu verstehen. Und er wird umsonst mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das bedeutet, wir werden weiterhin Durst nach dem Heiligen Geist haben. Und ich finde, das ist gut so. Es ist gut so, wenn wir diesen Durst, dieses Verlangen nach dem Geist Gottes haben. Es ist gut, wenn wir ständig dieses Verlangen haben. Denn dann werden wir leben, so steht es da. Wer meint, ohne Heiligen Geist auszukommen, der wird nicht leben. Ja, der lebt schon. Aber er lebt nicht das Leben, was Gott für ihn gedacht und vorgesehen hat. Der lebt ein trauriges, trockenes Christsein. Was macht deinen Glauben aus? Glaubst du an das Richtige? Bist du dir sicher, dass du in den Himmel kommst? dann bist du ein Christ. Oder lebst du erfüllt mit der Kraft des Geistes? Lebst du das, was Gott durch dich wirken möchte? Dann bist du ein Jünger Jesu. Jesus hat gesagt, macht zu Jüngern. Er hat nicht gesagt, macht Christen. Was erleben Menschen, wenn sie uns begegnen? Erleben sie uns als Vertreter einer Lehre? Sind wir Wächter einer christlichen Moral? Oder strömt aus uns der Heilige Geist mit seiner Kraft? Spüren die Menschen etwas von uns, von dem Geist Gottes in uns? Spüren sie etwas von dem Leben in uns, was Gott in uns hineingelegt hat? Ich mache mir da schon Gedanken. Ich frage mich zum Beispiel, was spüren meine muslimischen Freunde von mir? Spüren die einen Unterschied zu den anderen deutschen Flüchtlingshelfern? Spüren die etwas von Gott in mir? Das ist mir eine große Frage. Vielleicht haben wir gar nicht dieses Leben in uns, von dem wir immer so sprechen. Vielleicht geben wir uns nur mit dem zufrieden, dass wir an das Richtige glauben. Und dann eben dieser Durst, dass der Geist uns einlädt und sagt, komm, dass wir diesen Durst bekommen nach mehr. Und die unter uns sind, die voll Geistes sind, die sollen auch rufen, komm, lass dich erfüllen. Lass dich erfüllen, ich erlebe das schon. Wer Durst nach dem Leben, nach der Fülle des Heiligen Geistes hat, der soll kommen und nehmen, sagt Gott. Ich habe im letzten Urlaub ein spannendes Buch gelesen. Die letzte Christin. Es ist ein Zukunftsroman und diese Geschichte spielt im Jahr 2088. Die Tochter eines amerikanischen Missionars verlässt zum ersten Mal den Dschungel von Neuguinea und reist in die USA. Dort trifft sie auf eine hochentwickelte Gesellschaft mit künstlicher Intelligenz und virtuellen Welten. Es herrscht Frieden, Sicherheit und Wohlstand. Und dann merkt sie auf einmal, dass es keine Christen mehr gibt. Und sie stellt fest, das Christentum ist ausgestorben. Nach 3 Generationen war das Christentum nahezu ausgestorben. Es gab noch vereinzelt ein paar Exemplare irgendwo in den Altenheimen. Und diese großen Megakirchen standen leer. Spannendes Szenario. Und jetzt trifft diese letzte Christin auf einen Historiker. Und der lehrt unter anderem auch darüber, wie das Christentum denn ausgestorben ist. Und dann kommen sie in eine Vorlesung von ihm und erfährt sozusagen die Gründe für das Aussterben des Christentums. Natürlich ist das jetzt fiktiv, aber ich finde das Szenario hochinteressant, weil der Autor eine durchaus richtige Erkenntnis in seinem Roman verarbeitet hat. Und dann lässt er dem Professor die Gründe für den Niedergang des Christentums sagen. Und er sagt, ein Grund war der christliche Kulturkampf. Die Christen versuchten, ihre Moralvorstellungen dem Rest der Bevölkerung aufzudrücken. Sie kämpften für Themen wie Abtreibung, Homosexualität. Hochaktuell, ist so. Die Gesellschaft nahm die Christen wahr als fundamentalistische Kämpfer für Moral und waren intolerant. Und das war absolut nicht attraktiv. Die Menschen suchten nach Spiritualität. Sie bekamen aber Moral und Wahrheit. Damit, glaube ich, greift der Autor durchaus auf etwas zurück, was wir heute auch so erleben. Christen, die kämpfen für Moral, für ihre Vorstellungen. Und das widert die Menschen an. Und so verlor das Christentum seine Anziehungskraft. Und als letzten Grund nennt der Professor dann mangelnde Lebenspraxis. Er sagt, die Christen hätten behauptet, Gott würde ihr Leben positiv verändern. Kennen wir auch. Sie würden Christus ähnlicher werden. Das würde durch die Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Jetzt stellten die Menschen aber fest, nachdem es immer weniger Christen wurden, dass die religionslosen Menschen genauso gelebt haben. Dass sie sich im Keinsten unterschieden haben von den Christen. Man hat also keinen nennenswerten Unterschied im Lebensstil, in der Lebenspraxis von Christen und Nichtchristen gemerkt. Folglich war dann für die Nichtchristen das ganze Gerede vom veränderten Leben nur ein psychologisches Theater. Und die Menschen sagten sich, warum soll ich dieses Glaubenssystem übernehmen? Es verändert auch eh niemanden. Das Christentum ist ausgestorben in diesem Szenario, weil die Menschen keine lebensverändernde Wirkung beim Christen erlebt haben. Glaube war Moral und an das Richtige zu glauben. Das Reden vom Handeln Gottes in ihrem Leben war nicht echt. Die Christen hatten sich in ihrem Verhalten nicht nennenswert von den Nichtchristen unterschieden. Warum sollte man dann dieses Glaubenssystem übernehmen? Ist ein fiktives Szenario. Ich finde aber, da ist was dran. Mich hat das sehr betroffen gemacht. Weil ich glaube, das ist wirklich so. Oder vielerorts ist es so. dass die Menschen um uns herum nichts wahrnehmen von der lebensverändernden Wirkung des Geistes Gottes in uns. Erleben die Menschen was von der Kraft des Heiligen Geistes in mir? Fließt aus meinem Leben ein Strom lebendigen Wassers, so wie Jesus das gesagt hat? Fließt da wirklich ein Strom? Spüren die Menschen etwas vom Leben in mir? Oder lebe ich wirklich nur frommes Theater? Von den ersten Christen, das ist nicht fiktiv, das war so, heißt es, sie lebten in der Kraft des Heiligen Geistes und darin bezeugten sie ihren Glauben. Und das geschah durch Zeichen und Wunder und durch Macht und Kraft. Die ersten Christen oder die ersten Menschen damals erlebten die Kraft des Geistes an den Christen. Oder um es mit den Worten der Jahreslosung zu sagen, sie spürten dieses lebendige Wasser im Leben der Christen. Und sie bekamen selbst diesen Durst nach dem Leben. Und das wünsche ich mir für mich und das wünsche ich mir für uns als Gemeinde. Einen Durst nach Heiligen Geist. Dass wir uns erfüllen lassen vom Geist Gottes. Dass wir aus der Kraft des Geistes leben, nicht aus unserer eigenen Kraft. Und ich glaube, das werden die Menschen spüren. Dass sie auch nach diesem lebendigen Wasser verlangen. Denn Gott bietet es uns an. Und wir dürfen diesen Durst haben. Das ist ein gutes Zeichen, wenn wir Durst nach Heiligen Geist haben. Denn Gott sagt, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers. Ich will dem Durstigen geben Heiligen Geist umsonst.